Die Fußballshow in Russland ist vorbei. Am vergangenen Montag feierten Hunderttausende Franzosen in Paris ihre Siegesmannschaft, da sich die großen Träume der Deutschen als eine Seifenblase erwiesen haben, möchte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, wobei ich nicht genau weiß, ob es jemand hier drin ganz besonders noch schmerzt. Dass es je Zeiten ohne Fußball gegeben hat, kommt einem ehrlich völlig irreal vor. Wie geht denn das? In Bayern blieb Fußball für Schüler und Lehrer bis ins Jahr 1927 sogar ausdrücklich verboten. Schlussendlich hat sich das Gekicke aber nicht aufhalten lassen. Konrad Koch und seine Schüler gründeten im Jahr 1875 den wohl ersten Fußballverein in Deutschland. Und damit kamen sie ihrem ganz großen Traum näher, dass es eines Tages in jeder Stadt, in jedem Dorf Fußballvereine geben sollte, die gegeneinander antreten. Heute kann man sagen, der ganz große Traum hat sich erfüllt. Aber wie wir gerade eben in diesem Filmausschnitt gesehen haben, so ganz leicht hat es der Fußball zu Beginn nicht. Im Laufe der Geschichte haben es viele Neuerungen, viele Veränderungen schwer, sich zu etablieren. Oft gegen größten, erbitterten Widerstand. In diesem Film heißt es, wie der Lehrer Koch seinen Schülern sagt, dass dieser Ball wieder aus dem Unterricht verschwinden soll. Warum? Die Begründung? Es sieht so aus, als fühle sich das deutsche Kaiserreich durch ein Spiel in seinen Grundfesten erschüttert. Es geht in der Predigt heute nicht um Fußball, es geht nicht darum, das Spiel zu loben, es geht nicht darum, das zu kritisieren, was sich im Laufe der Zeit alles an seltsamen Blüten diesem Spiel angehängt hat. Wir finden etliche Motive in diesem Film, Fairplay, Respekt, nicht nur beim Fußball. Ein Miteinander von Arm und Reich, wie geht es? Oder das Thema Zusammenhalt in einer Schulklasse. Und das Einstehen und Kämpfen für Veränderungen. Und an diesem Motiv möchte ich gerne anknüpfen. An dem Einstehen und Kämpfen für Veränderungen. In der Predigt geht es mir um einen anderen, ganz großen Traum. Und ich spreche von dem, wovon Menschen des Glaubens träumen. Was sie bewegt, was sie inspiriert. Mit Träumen meine ich das, was zu Christen gehört, was für sie total wichtig ist. Wohin es gehen soll, was werden soll. Wie dieses eine Leben, das wir nur haben, wie das geht. Ich habe also große Lust, dieses Spielfeld in den nächsten Minuten mit euch zu betreten. Im Neuen Testament finden wir den, der diesen großen Traum anschaulich gelebt hat. Jesus nennt seinen Traum das Reich Gottes. Er meint damit, dass all die Dinge unseres Lebens nach der Art und Weise Gottes am besten laufen. Das war seine Überzeugung. Und davon hat er geträumt, davon hat er gesprochen, dafür hat er gelebt, das hat er verkörpert. Und das haben sie ihm so übel genommen. Zu Konrad Koch sagten sie, diese Kugel verschwindet aus ihrem Unterricht und aus der Schule, sonst verschwinden sie. Zu Jesus sagte man, hör auf in dieser Weise mit dieser Anmaßung vom Reich Gottes zu sprechen, sonst werfen wir dich aus der Stadt und machen mit dir das, was man mit allen macht, die so einen Schmarrn daherreden. Es sah damals so aus, als würde sich diese Welt durch das Reich Gottes in seinen Grundfesten erschüttert. Die Bibel berichtet von den Menschen damals, wie es zu allen Zeiten war und bis heute ist. Man will das nicht. Man will ihn nicht. Im Johannesevangelium steht, und Jesus kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Es ist ganz offensichtlich, das Reich Gottes greift diese Welt in ihren Grundfesten an. Und Christen investieren sich in diese andere Art des Lebens. Christen hoffen darauf, dass das Reich dieser Welt, das meint die Art und Weise, wie diese Welt tickt, am Ende des Tages ins Straucheln kommt. Christen hoffen darauf, sehnen sich danach, dass das Reich Gottes am Ende des Tages als Sieger vom Platz geht, Weltmeister wird. Für die Predigt habe ich einen Vers ausgesucht, der im Anschluss an Jesus diesen ganz großen Traum so formuliert. Die Gott ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Gleich sein dem Bild seines Sohnes. Das ist der ganz große Traum, wie Paulus ihn beschreibt. Ich gehe dem zunächst etwas nach. Gott hat eine Wahl getroffen. Diese Welt ist sein Eigentum. Und all das, was auf dieser Welt ist, ist sein Eigentum. Wir lassen uns das als Christen wohl gerne gefallen und singen dann das Lied, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Das nenne ich Gnade Nummer 1. Das hat diese Welt verändert. Wir sind von Gott aufgelesen worden. Gott hat mich aufgehoben. Was kann ein Apfel dafür, wenn er aufgelesen wird? Was kann eine Kirsche dafür, wenn sie gepflückt wird? Wir dürfen also zu Gott kommen, sagt es das Lied, wie wir sind. Wir lassen uns damit versöhnen mit Gott. Wir lassen uns gefallen, dass Gott uns ausersehen hat. Und nun? Wie geht's dann weiter? War's das? Nein, sagt Gott, so gewiss du nun für immer und ewig deinen Platz bei mir hast, weil ich dich aufgehoben habe, weil ich dich ausersehen habe. So gewiss bin ich nun mit dir nicht fertig. Jetzt beginnt das Abenteuer einer Veränderung. Wir können auch sagen, jetzt beginnt der Traum Gottes von neuen Menschen, von Menschen, die zu diesem Reich Gottes passen. Paulus meint also, Gott hat uns eine Bestimmung mitgegeben. Wir sollen dem Bild seines Sohnes, dem Bild von Jesus, gleich werden. Wir sollen verändert werden. Das ist unsere Bestimmung. Und darum singen wir ja auch ganz zu Recht in der zweiten Strophe dieses Liedes, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Weil Gott also nicht eine theoretische Spielerei ist, sondern eine Kraft, die in unser Leben verändert und in unsere Welt hineinwirkt. Weil Gott nicht ein Hirngespinst ist, sondern ein machtvoller und mächtiger Trainer. So formt und sucht er für sein Reich nach den Menschen, die daran beteiligt sein möchten. Gott lädt in sein Reich ein, damit sich seine Art, sein Stil, seine Werte bei uns durchsetzen. Der ganz große Traum des Reiches Gottes hat dann also mit einer Veränderung zu tun, in die wir hineingezogen werden, für die wir uns offen halten, die bei uns abgehen soll. Der Traum soll wahr werden. Überall auf der ganzen Welt, in allen Städten und Dörfern soll es Menschen geben, die an diesem Traum beteiligt sind. Drei Gedanken zu dieser Verwandlung, zu dieser Veränderung. Zwei ganz kurze und ein etwas längeren. Der erste: Veränderung ist wohltuend. Es ist gut zu wissen, dass wir uns ändern können. Ich muss nicht bleiben, wie ich bin. Ich sehe bei mir auch immer so einige Baustellen, an denen ich hoffe, dass Dinge anders werden, so in mir, um mich herum, bei euch. Ich sehe da manches. Ich bin nicht mit allem zufrieden. Ich möchte mich verändern. Gut, wird meine Frau jetzt denken. Und bestimmt auch einige von euch, die mich schon kennengelernt haben. Ist ja wunderbar, Frank. Ein wirklich guter Vorsatz. Und ich hätte auch gleich ein paar Vorschläge, wie das bei dir aussehen könnte. Wer lebendig ist, wer ein bisschen auf sich achtet, möchte sich verändern. Warum sonst gehen Menschen auf Seminare, ins Fitnessstudio, zum Therapeuten oder kaufen sich Ratgeberbücher? Wer lebendig ist und ein bisschen auf sich achtet, der möchte sich verändern. Auch wenn das in vielerlei Hinsicht ganz schön nach Arbeit riecht und nach Mühe. Das kostet Mühe, alte Gewohnheiten abzulegen und neue einzuüben. Woody Allen meinte, es sei ganz leicht, mit dem Rauchen aufzuhören. Er habe es schon 23 Mal geschafft. Ja, es ist Arbeit und es gibt Rückschläge. Aber Veränderung meines Lebens und eures Lebens ist möglich. Jedenfalls, wenn es um Dinge geht, die in unserer Reichweite liegen. Ich hoffe, dir fällt jetzt was ein zu dir, die in deiner Reichweite liegen. Etwa, ob ich auf einen anderen zugehe und nicht nur erwarte, dass das andere bei mir tun. Das liegt in Reichweite. Unser Leben ist nicht so sehr Schicksal, dass das nicht möglich wäre. Also der erste Gedanke, Veränderung ist wohltuend. Zweiter Gedanke, Veränderung liegt nicht immer in unserer Reichweite. Paulus hat mit seiner angesprochenen Veränderung etwas Tieferes im Sinn als ein paar Kilos. Er hat unser Innerstes im Blick. Er denkt an unser Herz. Unser merkwürdiges Organ, in dem Strebungen wohnen, Denkmuster, in dem unsere Wünsche zu Hause sind, die Antriebe und Empfindungen. Er spricht von jenem Herzen, von dem aus wir uns steuern, unsere Beziehungen, unsere Schwerpunkte, unsere Entscheidungen, unser Herz eben. Davon spricht er. Und er sagt, da soll einiges anders werden. Und dann stellen wir fest, also ich zumindest stelle das dann fest. Du kannst dir noch so viel Mühe geben. Dieses trotzige und verzagte Ding, sagt Luther, dieses trotzige und verzagte Ding in dir, das wirst du nicht mit einigen Appellen und etwas mehr Disziplin verändern. Dieses verzagte und trotzige Etwas in dir, das widersetzt sich störrisch dem Versuch, ein anderer zu werden. Kennt ihr, oder? Unser Herz führt gar nicht so selten ein komisches Eigenleben. Ist es nicht ernüchternd, bei sich selber zu merken, Mann, ich bin ja gar nicht mein eigener Herr im Haus. Es gibt Situationen, da bin ich nicht Herr in meinem Haus. Da braucht es andere Kräfte, um dem beizukommen. Also, zweiter Gedanke, Veränderungen liegen nicht immer in unserer Reichweite, gerade wenn es ums Eingemachte geht. Dritter Gedanke. Und das ist nun die Pointe. Und Paulus meint das völlig ernst, völlig ernst. Eure Bestimmung, deine Bestimmung, deine Lebensbestimmung ist Herzensveränderung. Eure Bestimmung ist ein hineingezogen werden in den Traum Jesu vom Reich Gottes. So wie das Leben sein soll. Aber wie soll das zugehen? Antwort, indem ihr verwandelt werdet in das Bild von Jesus. Und jetzt müssen wir einen Moment lang Schwarzbrot kauen. Das sind ein paar Worte, die kommen so harmlos daher und sind es doch nicht. In das Bild von Jesus verwandelt werden. Hier ist kein Appell gemeint. Jesus ist nicht eine Art Vorbild, dem wir jetzt nacheifern. Vorbildern kann man nacheifern. Dann möchte der kleine 5-jährige Marco eben so werden wie der große Marco dort in Dortmund, Marco Reus. Das Nacheifern von Vorbildern ist aber unter Umständen eine sehr anstrengende Sache. Und mir ist klar geworden, Jesus als Vorbild ist dann doch eine Nummer zu groß, zumindest für mich. Während meiner Ausbildung zum Schreiner sagte mir öfter mal ein Geselle etwas spöttisch: Bin ich Jesus? Und darauf kannst du nur antworten: Nein, das bist du nicht. Und ich auch nicht. Jesus zu imitieren, da überheben wir uns. Das meint Paulus aber auch nicht. Er sagt nicht: Gib dir anständig Mühe, damit du so wirst wie Jesus. Dann bräuchten wir eine Jesus-App, die uns rundum kontrolliert, unsere Fortschritte misst und uns täglich antreibt, damit wir nicht aufgeben. Jesus ist nicht das Vorbild, dem wir nacheifern. Vielmehr, er ist das Bild, das allmählich auf uns abfärbt. Er ist das Bild, nach dem wir umgestaltet werden. Ich will das noch besser sagen. Die Erfahrung der ersten Schüler von Jesus war folgende: Sie erlebten in seiner Nähe, änderten sie sich. Jesus färbte auf sie ab. Das, was wir beim Wäschewaschen unter allen Umständen vermeiden wollen, dass das weiße T-Shirt rot aus der Trommel kommt, das ist im Glauben ausdrücklich gewünscht. Abfärben. Jesus ist die rote Socke. Jesu Einfluss brachte in seinen Schülern damals etwas Atemberaubendes in Bewegung. Wo Jesus war, das erlebten sie so, wo Jesus war, sortierte sich ihr Innenleben neu. Was sie früher freute, ließ sie jetzt kalt. Was sie früher kalt ließ, das bewegte jetzt ihr Herz. Wo sie früher verdammten und fluchten, fingen sie jetzt an zu vergeben und zu segnen. Wo sie früher nur ihr Schärflein ins Trockene bringen wollten, da stellten sie sich jetzt anderen zur Verfügung und lernten, was dienen heißt. In seiner Nähe sortierten sich die Dinge ihres Lebens, neue Bewertungen, neue Empfindungen, neue Schwerpunkte. Jesus ist kein Vorbild, dem wir nacheifern können, aber Jesus ist ein Urbild, der auf uns abfärben wird, wenn wir in seine Nähe kommen. Jesus' Schüler konnten sich diesem nicht mehr entziehen. Sie kamen nicht mehr von ihm los. In der Nähe Jesu wuchsen ihre Träume, so zu leben, wie sie es an ihm durchbuchstabieren konnten. Obwohl, und das ist gefährlich, obwohl das schon zuerst ihre eigenen Grundfesten erschütterte. Das eigene kam ins Wackeln. Aber sie wehrten sich nicht dagegen. Sie wollten es, umgestaltet werden in das Bild von Jesus. Ich lande. Was sehe ich, wenn ich dieses Bild anschaue? Ich sehe Güte. Ich sehe Demut. Ich sehe Klarheit. Ich sehe Mut. Ich sehe Gelassenheit, ich sehe Dankbarkeit, ich sehe Mitgefühl. Ich sehe offene Worte und heilsame Stränge. Ich sehe Augen, die hinsehen. Ich sehe einen Mund, der sagt, was er denkt. Ich sehe Hände, die tun, was der Mund sagt. Ich sehe Füße, denen kein Weg zu viel ist. Ich sehe ein Kreuz. Die Bereitschaft zu leiden, nicht zu fluchen, zu vergeben, sich festnageln zu lassen auf die versprochene Liebe, nicht die Hand des Menschen loszulassen. Ich sehe ewiges Leben. Und ich sehe am Ende ein vollendetes Reich Gottes. Ich sehe Jesus. Und ich fange an, mich danach zu sehnen, dass das alles nicht nur mir zugute kommt, sondern auf mich abfärbt, mich verändert in dieses Bild. Ich sehe Jesu Art an und sehe ein Leben, wie es sein soll, könnte, kann, wie es wird, wie es wird. Die Frage an Gott, die Frage von Gott an dich ist, ob du das willst. Verwandelt zu werden in dieses Bild Jesu Christi. Das ist unsere Bestimmung. Wenn du dich in die Nähe von Jesus begibst, wirst du hineingezogen in den ganz großen Traum des Reiches Gottes. Und du wirst erleben, wie er dein Herz verwandelt. Stück für Stück. Amen.